Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, live vom roten Sofa, noch in unserem blauen Salon, wie ich es immer sage, in unserem Übergangsstudio. Heute mit einem ganz tollen deutschen Künstler. Ja, vor 3 Jahren der große Durchbruch, europaweit mit Platin und Gold ausgezeichnet, zuletzt tausende Fans bei The Voice dazugekommen. Herzlich willkommen, Kamerad.
Hi, vielen Dank.
Ich habe gerade noch irgendwie bei dir so die Videos gesehen. Du kommst direkt aus Locarno, warst am Lago Maggiore und bist hier runtergeheizt, beziehungsweise hochgeheizt.
Ja, klingt so nach Urlaub, ne?
So, ja.
War Arbeit, aber schöne Arbeit.
War Arbeit, ein Festival. Mit wem warst du da auf der Bühne?
Ich war mit guten Freunden auf der Bühne, was sehr schön war, mit Alvaro Soler und mit Samu Haber. Beides ja mehr oder weniger The Voice-Kollegen und das hat richtig viel Spaß gemacht. Geile Location und gutes Publikum.
Toll. Ja, schön. Aber schön, dass du hier bist.
Ich
wollte dich um was bitten, weil ich finde immer so bei Kamera, also im ersten Moment, ja, welcher Song war das noch? Welcher Song war das noch? Und die haben alle so Ohrwurm. Ich finde, das kriegst du nicht mehr raus aus dem Kopf. Könntest du einmal deine Gitarre nehmen und einmal den Song, der dir den Durchbruch verschafft hat, weil ich darf es vorher nicht sagen, weil sie
zu Hause
mal eben raten, welcher das ist.
Den hat man vielleicht schon mal gehört. Der geht so.
Cause I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe that someone in my bed is not enough.
So. Und das war ein Kaltstart. Wir haben da gar nicht drüber vorher gesprochen.
Nein, aber den habe ich jetzt wirklich so oft gespielt.
Ja, aber ich finde, das ist so. Und dann hat man sofort, ach ja, kling, kling, kling. Den habe ich ja auch schon ganz oft gehört. So. Und vor allem die Geschichte dahinter ist auch eine ganz schöne. Auf die wollen wir auf jeden Fall gleich schauen. Natürlich deinen neuen Song wollen wir auch hören. Be Mine hier in einer Unplugged-Version. Wir haben zum Wochenstart einen ganz tollen Künstler zu Gast. Singer, Songwriter, Kamerad. Annika Röhr stellt Ihnen unseren Gast vor.
...2022, sein Durchbruch.
Es ist mega cool, irgendwie auf einer Bühne zu stehen, wo man nie gedacht hat, dass man da jemals wäre.
Aus einer Berufung wird ein Beruf. Große Bühnen, Tourleben, tausende Fans feiern seine Musik. Der Song Feel Alive macht ihn international bekannt. 2024 dann Juror bei The Voice of Germany. Der 28-Jährige schreibt seine Songs selbst. Musik war schon früh sein Ausdruck. Aufgewachsen in Fellbad, Nordrhein-Westfalen. Fußball seine zweite Leidenschaft.
Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es mit dem Fußballer nichts wird. Und dann blieb nur noch die Musik.
Da blieb die Musik, die heute im Ohr bleibt. Sein Weg gerade voll auf der Überholspur. Seine Art bleibt bodenständig, ist begeisterungsfähig. Was kann jetzt noch kommen? Genau, seine Premiere bei Das. Kamerad.
Jetzt denken die Ersten vielleicht, bei Kamerad fehlt dann Kamerad oder ist das ein Künstlername?
Es ist ein sehr unkreativer Künstlername, es ist einfach mein Nachname. Ich habe angefangen als Tim Kamrad, das hat 5 Jahre überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es braucht so einen kleinen Neustart, der aber nicht zu neu ist, bin ja immer noch ich. Da habe ich gesagt, komm, weg mit dem Tim. Kamrad ist ein bisschen weniger Singer-Songwriter greifbar und vielleicht ein bisschen internationaler oder so. Und dann haben erstmal ganz viele das ganz lange falsch ausgesprochen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und jetzt ist es irgendwie so Teil von mir geworden.
Ich finde die Geschichte dahinter so witzig. Das war ja 2022 mit I Believe, dieser Durchbruch dann eben total mit Kamerad, als das Tim wegfiel. Aber bitte geh noch mal einen Schritt davor. Wie war das damals für dich? Du warst so 23, wie alt warst du damals? Also es war ja so eine Situation, wo du noch nicht so vorankamst.
Nee, genau. Ich war so 24, 25 und das war wirklich so ein Punkt, wo ich dann halt schon, ich hatte direkt nach der Schule angefangen mit Musik und das war dann so 18, 19 war ich da. Und als alle anderen dann so gedacht haben, okay, Studium, das ist jetzt mein Ding oder ein Auslandsjahr gemacht haben oder was auch immer, habe ich alles, was ich so an Erspartem hatte, genommen, um Musik damit zu machen und ein Album zu produzieren. Und das, wie das so ist, wenn man nicht weiß, was man tut, macht man viele Fehler und gibt auch dann das Geld, was man eigentlich nicht hat, aus.
Was kostet das dann, wenn man sich so vornimmt, so ein Album oder so eine EP, so 6 Songs rauszubringen?
Es kommt drauf an. Also ich habe immer, damals habe ich immer gesagt, alle haben sich ein Auto gekauft und ich habe kein Auto, sondern ich habe dieses Album gemacht. Mhm. Also ungefähr so auf dem Level war das. Naja, und dann ging es erstmal so ganz schleppend voran. Dann sind ein paar coole Sachen passiert und so. Aber der Durchbruch als Tim Kamrad ist nie so richtig passiert. Und in der Corona-Zeit gab es dann dieses Super-Tief, wo ich dann auch wirklich das bisschen Geld, was ich live verdient habe, nicht mehr verdient habe. Und ja, dann war halt quasi so die Frage, geht's noch irgendwie weiter und wenn ja, wie? Und ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass ich dann nicht aufgehört habe, sondern dass es danach irgendwie dann wirklich losging.
Und da haben ja deine Eltern dann gesagt, so jetzt greifen wir dir unter die Arme und haben einen Kredit aufgenommen.
Genau.
War das also gleich so klar? Haben die gesagt, okay, wir glauben so sehr an dich, natürlich unterstützen wir dich jetzt?
Mir gegenüber ja. Also es war schon so, dass wir auch, also wir haben natürlich immer offen gesprochen.
Da sehen wir auch gerade deine Eltern.
Ja, da gucken wir uns irgendwie alten Fotos an. Aber das Ding ist, wir sind schon immer so miteinander umgegangen, dass wir über alles offen geredet haben. Und das war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, ja, mach blind einfach weiter, wir finanzieren das durch, weil so viel Geld gab es nie. Es musste auch ein Kredit aufgenommen werden, damit das überhaupt gemacht werden kann. Das war für alle ein Risiko, aber es war schon so, dass ich glaube auch meine Eltern speziell mich nie gesehen haben, irgendwas zu machen, wofür ich nicht brenne. Und ich brenne einfach für die Musik. Und das war sehr wichtig. Ohne das hätte ich das nicht machen können. Und das Absurde ist ja dann eigentlich, dass genau, wenn man ganz unten ist, dann noch diese Unterstützung mit 24, 25 braucht, dass genau dann der Moment kommt, wo es dann abgeht. Das war ganz schön.
Und dann auch noch der Song I Believe heißt. Also da kommt ja, doch alles zusammen,
ja, ja.
Oder?
Ja,
also so. Aber du hattest bestimmt auch ganz schön Druck, dass du auch irgendwie dann durchstartest oder dass sich das auch lohnt alles, oder?
Ja, man erinnert sich, glaube ich, so, also ich erinnere mich natürlich an viele Nächte, wo ich irgendwie wach lag und wo ich aufgewacht bin und mir gedacht habe, oh Gott, mache ich ja alles richtig. Ja. Aber ich hatte nie so dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt geht mein Leben, also alles funktioniert nicht und alle Freunde haben jetzt schon, verdienen schon Geld. Das hatte ich nicht, weil ich habe ja trotzdem das gemacht, was Spaß macht. Und ich hatte trotzdem mich nie woanders gesehen, aber Druck war da, klar.
Vor allem finde ich das dann so schön, wir haben gerade schon gesprochen, ja, dann dieser Durchmittel, I Believe, auch noch durch deine Eltern. Und dann hast du denen die goldene Schallplatte gewidmet. Da müssen wir jetzt mal reingucken, weil das wirklich schön ist. Deine Mutter hatte sich nicht schick gemacht fürs Video und darüber ärgert sie sich.
Ja, sie hat sich natürlich, weil keiner wusste, dass wir filmen. Ich habe sie ja überrascht und dann hat er einfach gesagt, meine Freundin hat gefilmt. Dann haben wir einfach gesagt, komm, wir filmen das für uns erstmal. Dann war das aber so eine krasse Reaktion, womit ich selber nicht gerechnet hatte, weil der Song war ja schon länger Gold. Aber irgendwie dieses Symbol, goldene Platte, ich glaube, das hat nochmal so einen Kreis geschlossen. Und dann habe ich die gefragt, kann ich das posten? Ja, aber sonst hätte ich mich schick gemacht. Ich sage, wir können es aber nicht nachstellen, weil das kann man nicht nochmal so haben. Und jetzt ist dieser Moment verewigt.
Und dann ging es ja auch nochmal richtig durch die Decke, als du bei The Voice als Juror da auf dem Sessel saßt. Wie war das für dich? Also wie wurdest du erstmal gefragt?
Naja, es war ein bisschen witzig, weil es kam dann irgendwo ins Gespräch letztes Jahr und ich habe die ganze Zeit gedacht, cool, dass ich überhaupt in Frage komme, aber warum sollte ich in Frage kommen? Es gibt ja so viele andere Künstlerinnen und Künstler, die schon viel weiter sind. Und dann wurde das immer konkreter und dann habe ich gemerkt, oh, vielleicht komme ich wirklich in Frage. Und dann kam irgendwann die Zusage. Und da war ich erstmal sehr nervös, weil ich erfahren habe, dass ich mit Samu, mit Mark Forster und mit Yvonne Katterfeld da sitzen werde, die das ja alle schon, ich glaube, mindestens 5-mal gemacht haben, jeder von denen. Und das war aber ganz gut, die Konstellation, weil dadurch konnte ich mich einfühlen in so eine sehr erfahrene, aber trotzdem sehr dynamische Konstellation. Und es hat super viel Spaß gemacht. Das war so ein Kindheitstraum.
Du hast gerade gesagt, du hast dir die Frage gestellt, warum? Mhm. Hast du eine Antwort gefunden?
Nee, aber mir wurde dann, ich hatte dann mit jemandem vom Sender und von der Produktionsfirma gesprochen und der meinte dann auch so, hör auf, dich das zu fragen, es gibt schon einen Grund und mach einfach eine gute Show. Und das fand ich ganz cool zu hören, weil ich habe mich dann auch selber da total wohlgefühlt und ich habe total genossen, auch ganz vielen, es kommen ja super viele junge Menschen auch dahin, die eigentlich genau noch auf dem Level sind, wo ich vor 2 Jahren war. Und denen das so in Realtime zu geben, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Perspektive für mich und für die Talents gewesen. Und das hat sehr gut funktioniert.
Und wo du gerade sagst, ihr wart eine Familie so ein bisschen, dieses The Voice-Team. Ihr habt auch gerne in Unterhose Sushi gegessen, habe ich das richtig verstanden?
Wir haben gerne, ja, das haben wir gerne gemacht. Ehrlich gesagt war das ein sehr irritierender Moment. Das war Tag 2 bei The Voice of Germany für mich jemals in meinem Leben. Tag 2 nach der zweiten Aufzeichnung. Und es gibt immer jeden Tag, nach der dritten, genau. Und es gibt jeden Tag 2 Aufzeichnungen, dann eine Pause. Und dann habe ich Essen bestellt und ich hatte auch so ein sehr kleckerempfindliches Outfit, was auch so hell war, so ein bisschen wie das. Mhm. Und ich bin sehr tollpatschig. Das heißt, ich hatte Angst, mich zu bekleckern und habe dann immer das Outfit ausgezogen, in Unterhose gegessen und kurz versucht, Ruhe zu genießen, bevor es dann wieder richtig abgeht für 4-5 Stunden. Und dann klopft es an der Tür und jemand fragte, ist jemand nackt? Ich sagte, ja, eigentlich schon. Und zack, war Mark Forster drin, hat mit mir Sushi gegessen, wir haben über die Sendung gesprochen. Ich hatte keine Hose an und auch kein T-Shirt. Und das hat uns zusammengeschweißt.
Das glaube ich. Ja, sehr schön. Ja, Selbstbewusstsein, das bringst du da ja auch den anderen bei. Auf der Bühne zu stehen, da braucht man das eh. Und gerade wenn man noch jünger ist, vielleicht sogar noch in der Pubertät steckt, voller Selbstzweifel, braucht man das eh umso mehr. Und helfen soll da ein Projekt eines niedersächsischen Rappers. Meine Kollegin Annalisa Lohmann, die war auf der Nordseeinsel Norderney und hat sich das Ganze mal für uns angeschaut.
Der Musiker Spex gibt heute besonderen Unterricht. Rap-Unterricht, um Jugendliche zu stärken.
Unsere Demokratie strebt nach Perfektion, Erkenntnis, Verständnis durch Reflexion.
Du stellst gerade Fragen. Also, heute sind wir aber nicht die drei Fragezeichen, heute sind wir die drei Ausrufezeichen. Yeah. Stell dir vor, ich nerv dich, ich bin auf dem Schulhof und jetzt sag mal Stopp.
Stopp?
Ich höre niemals auf.
Hör auf.
Sag Stopp, nur Stopp.
Stopp. Stopp.
Das ist eine Frage.
Stopp.
Lauter.
Stopp.
Noch ein bisschen lauter.
Stopp.
Noch ein bisschen.
Stopp.
Ja.
Unsere Demokratie strebt nach Perfektion, Erkenntnis, Verständnis durch Reflexion.
Genau so.
Okay.
Perfekt. Dankeschön. Durch wirklich das Mobbing-Thema, was eben verstärkt durch Social Media passiert, eben immer mehr Unsicherheiten passieren. Und jetzt eine Ebene aufzubauen, die ein Vertrauen schafft, wo eben klar ist, du kannst dich in meine Hände begeben. Du wirst von mir nicht beurteilt, sondern du wirst von mir so unterstützt, wie du es benötigst. Das ist der größte Kraftakt, den ich hier zu bewältigen habe.
Die kooperative Gesamtschule auf Norderney. Raphael Schulz-Vollmann, alias Rapper Spex, will innerhalb nur einer Schulwoche den Jugendlichen zur eigenen Stimme verhelfen. Ein ganzes Rap-Video soll entstehen. Dabei scheinen einige noch nicht mal richtig wach zu sein, sollen sich aber heute trauen, ins Mikro zu rappen. Der Niedersachse Spex arbeitet seit 30 Jahren mit Kindern und Jugendlichen, will ihnen helfen, über sich selbst hinauszuwachsen.
Ihr müsst heute mutig sein. Es ist mir lieber, ja. Und bevor diese Frage kommt, ist es so, was ist denn, wenn ich jetzt beim ersten Mal einrappen das nicht hinkriege? Kann ich euch sagen, egal. Es gibt ein zweites Mal, es gibt ein drittes Mal. Und wenn wir jetzt mal vorspulen, es gibt im Zweifelsfall auch ein hundertstes Mal.
Letzter Feinschliff am Text, den die Teenager selbst erarbeiten.
Aber was reimt sich auf Natur oder Schutz?
Doch das ist gar nicht so einfach.
Läuft bei euch? Braucht ihr Hilfe?
Ja, wir finden keine Reime.
Was immer wichtig ist, was ich gestern meinte mit diesem T-Shirt setzen, ja, dass da so Aussagen drin sind.
Der Rapper gibt kleine Impulse, findet es aber wichtig, dass die Jugendlichen sich selbst durchbeißen. So können sie dann stolz auf ihr Ergebnis sein. Und das sollen sie jetzt vorrappen. Mancher schafft es beim ersten Versuch, andere beim zehnten. Jeder bekommt so viel Zeit, wie er braucht. Was zählt? Sich zu trauen.
Müssen entscheiden zwischen Millionen Optionen.
Richtig gut.
Ich fühle mich sehr glücklich, weil ich das jetzt endlich geschafft habe.
War das eine große Überwindung für dich?
Für mich schon, weil ich eigentlich ein sehr schüchterer Mensch bin, aber hat Spaß gemacht.
Die eigene Stimme finden, nicht nur im Tonstudio wichtig.
Wenn wir feststellen, dass wir sprechen können, dass wir etwas aussagen können und wie wir auch über Intonation, über die Kraft Dinge verändern können, dann merken wir, dass wir in so eine Selbstwirksamkeit kommen. Und das ist natürlich der größte demokratische Akt, dass wir eben nicht schweigen, nicht still sind.
Jetzt geht es ins Wattwelten-Besucherzentrum für den Videodreh.
Könnt ihr euch mal bitte jetzt ganz kurz einmal beruhigen, bitte?
Mehr Freiraum für Fehler, im Bildungssystem vermisst er den.
In der Schule ist das Scheitern immer mit einer schlechten Beurteilung oder mit einer Note versehen. Und ich bin so unglaublich froh, dass wir das hier nicht machen, sondern dass wir hier wirklich so arbeiten, dass wir sagen, du scheiterst? Cool, nochmal. Und sie gehen nachher mit einem guten und positiven Gefühl raus. Sie erinnern sich nicht an ihr Scheitern, sondern sie erinnern sich an ihren Erfolg.
Be yourself.
Sei du selbst.
Wir alle haben Träume, Wünsche, Visionen, müssen entscheiden zwischen Millionen.
Wie hast du das gemacht als Juror bei The Voice, wenn du dann dein Team hattest? Was hast du so mit auf den Weg gegeben?
Naja, eigentlich was Ähnliches, muss ich sagen. Also ich finde, Stimme finden ist auch eine Sache, die bei Musikmachen total wichtig ist, dass man nicht klingt. Es werden, glaube ich, 100.000 Songs am Tag veröffentlicht. Das heißt, die Challenge ist nicht, das Gleiche zu machen wie die anderen 100.000 Songs, sondern quasi das zu machen, was kein anderer macht, im besten Fall. Jeder von uns ist einzigartig und das rauszuarbeiten, das habe ich immer versucht. Und auch vor allem, und das stimmt, da stimme ich auch hundertprozentig zu, Fehler gehören absolut dazu. Und Fehler sind ja der Weg, wie man Sachen lernt. Und auch wenn auf der Bühne in einer Live-Sendung was schief läuft, dann ist das halt so. Dann macht man das zu einem guten Moment und am Ende ist es besser, als wäre es nicht passiert.
Ja, stimmt. Aber so auch, ich finde, man sieht bei The Voice auch ganz oft, dass am Anfang so dieses Selbstbewusstsein halt noch so gar nicht da ist. Ist ja auch normal vor so einem großen Publikum. Ja. Was gibst du dann damit, dass man da oben steht und eben ein bisschen mehr dann da ist?
Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Ich glaube, manche Leute brennen total dafür und die warten nur, dass sie endlich auf diese Bühne kommen und leben da total auf. Und manche Leute sind aber wahnsinnig talentiert und trauen sich aber dann nicht, aus sich rauszukommen. Ich glaube, da ist dann der Weg, einen sicheren Ort zu schaffen. Also auch in den Proben schon und so weiter. Einfach mal Sachen
zu machen. Bist du dann da immer dabei gewesen?
Ja, ich war immer dabei. Also bei jeder Probe, jedem Coaching. Also manchmal waren parallel Drehs, wenn wir hatten ja noch so einen Side-Coach und einen Vocal-Coach. Die haben noch ein bisschen mehr mit den Talents eben gemacht. Aber immer, wenn ich konnte, war ich dabei. Und da auch mal Sachen zu machen, die total untypisch sind für die Talente, die total aus der Komfortzone rausgehen. Weil sobald man das einmal überwunden hat, merkt man, oh, ist ja gar nicht schlimm. Also,
was mussten die denn machen?
Ach, also zum Beispiel, ich hatte einen Rapper und den haben wir einmal kurz singen lassen. Und dann einfach geguckt, was passiert, wenn er singt. Und dann haben wir gemerkt, ja, singen ist nicht seine Stärke. Genau, aber dadurch, dass er jetzt gesungen hat, ist er viel selbstbewusster mit dem Rappen. Und ich glaube, das sind immer so Wege, die man finden muss, wie verstehe ich, dass Fehler machen und sich blamieren gar nicht wirklich existiert. Das ist ja nur im Kopf. Man muss einfach einen Weg finden, damit so umzugehen, dass das für alle einfach Spaß macht. Weil das ist ja Musik. Spaß, Entertainment, Freude.
Ist das so, hast du das so, weil wir haben vorhin schon über deine Eltern gesprochen, ist das so das, was zum Beispiel dein Vater, der mit dir Musik gemacht hat, auch mit auf den Weg gegeben hat? Also hat der dich so gestärkt in dem?
Also ich habe auf jeden Fall da immer schon mitbekommen, dass Musik was Praktisches ist. Also weil ich war zum Beispiel total schlecht im Musikunterricht und ich war total schlecht in so Quintenzirkel lernen und so. Das kann ich bis heute nicht. Ich kann keine Noten lesen, gar nichts. Und mein Vater hat mir damals irgendwie also zwei Töne beigebracht, womit ich dann schon einen Song spielen konnte. Und da war ich so, ah geil, und das hat mir Spaß gemacht. Das konnte ich dann mit ihm vor Leuten spielen. Und wir haben ja vorhin kurz das Video gesehen. Das war wirklich nicht glorreich, was ich da...
Aber vielleicht hat das nicht mehr jeder im Kopf. Ich würde sagen, wir gucken uns das noch mal kurz an, wie du da als kleiner Stepke da mit deiner Gitarre stehst. Das ist so süß.
Ja, es war nicht im klassischen Sinne gut, aber es war irgendwie, ich habe total dafür gebrannt, es hat Spaß gemacht. Und das, ich glaube, das zu fördern ganz früh bei Kindern auch schon, das hilft, dass man keine Scham empfindet für seine Leidenschaften. Weil ich glaube, das ist auch gerade Thema Schulsystem. In ganz vielen Fällen wird einem gesagt, das ist kein echter Job. Und ich glaube, es gibt heute so viele echte Jobs oder auch nicht echte Jobs, die man trotzdem machen kann, dass man das Kindern schon ganz früh mitgeben muss.
Ihr wart ja auch als Band dann auf der Bühne, auch du mit deinem Papa, ne, und ein Schlagzeuger noch dazu. Aber ihr musstet aufhören, weil dein Papa dann irgendwann Lampenfieber bekommt. Stimmt das?
Ja. Ja, wir haben irgendwann so Bandwettbewerbe gespielt. Und das war so, erstmal in so einem 200er-Club, dann in so einem 600-700er-Club. Und die haben natürlich nicht selber gefüllt, sondern da waren irgendwie 20 Bands. Und dann hat jeder so ein bisschen Leute mitgebracht. Und dann war mein Vater schon immer auch nervös. Hat er dann auch später zugegeben. Hat das von mir damals nicht so gezeigt. Ach so, okay. Aber der hat dann irgendwie schon so ein Lampenfieber entwickelt. Und da muss ich auch sagen, das bin ich ganz froh, dass es mich nicht so fertig macht, Lampenfieber. Ich habe auch so eine Nervosität, so eine kleine, aber ich genieße das eher. Und für ihn war das sehr viel Schwitzen, aber er hat das mir zuliebe mitgemacht.
Also er findet das jetzt besser, dass er vor der Bühne steht.
Das genießt er total. Es gibt immer bei Konzerten den Moment, wenn alles still ist und wahrscheinlich so ein langsamer Song gerade anfängt, dass wenn er dabei ist, dass aus dem Publikum irgendwo Timmy kommt, dann weiß er immer, okay, Papa ist heute da.
Und das stört dich nicht, das ist okay.
Nee, manchmal muss ich lachen, also manchmal denke ich mir so, ja komm ey, das ist jetzt ein Festival mit 5000 Leuten, warum jetzt hier? Aber ich finde es auch irgendwie total schön. Aber
du kannst froh sein, dass er nur Timmy ruft, meine Mutter ruft quer durch den Baumarkt Mausi. Oh, das ist aber auch gut. Du wohnst ja immer noch in Velbert, ne? Warum, also weil das ist so Berlin oder Hamburg oder so, da bist du doch näher dran an der Musikszene. Aber du hast ja gesagt, du willst in Velbert zwischen Essen und Wuppertal, so ein kleines, ja, eine kleine Stadt, willst da bleiben. Warum?
Ja, genau, weil ich weiter weg bin von der Musikindustrie. Also weil ich weiter weg bin von dem, was alle anderen machen, weil ich glaube, nur dann kann man ein bisschen was anderes machen. Und weil ich ja sowieso schon die ganze Zeit unterwegs bin. Also ich war jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen nicht mehr zu Hause und ich bin jetzt irgendwie nur kurz zu Hause, bevor es wieder weitergeht. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich total happy, dass das das normale Leben ist, was ich schon immer irgendwie hatte, dass ich meine Schulfreunde sehen kann, meine Eltern, meine Oma sehen kann. Also wirklich einfach so Family und Freunde, die ich schon immer hatte, die nicht die ganze Zeit über Musik reden wollen und sowas, weil ich glaube, sonst wäre mir das zu viel. Die ganze Zeit dieses Geballer wäre mir zu viel, aber nur Felbert wäre mir auch zu langweilig. Also es ist quasi, glaube ich, der Mix aus diesem 50-50, 60-40, das ist schon ganz gut.
Und deine Freundin, ihr wohnt zusammen, das finde ich auch sehr, ihr seid ja auch schon, ich glaube, 11 Jahre seid ihr?
11 Jahre, ja.
In der Grundschule kennengelernt? War sie nicht auch mit im Schulchor oder wie war das?
Ja, wir haben zusammen Musical gespielt. Das war so meine erste richtige Bühnenerfahrung. Also nach den im Wohnzimmer, die wir gerade gesehen haben, war quasi das so das erste Mal richtig auf der Bühne stehen. Und sie hat da auch mitgespielt. Ja, wir kennen uns ewig schon. Also ich meine, seit der ersten Klasse, das ist jetzt schon wirklich leider bei mir auch schon, weiß ich nicht, 25, nicht ganz, aber 23 Jahre her. Man hat schon vieles so miteinander erlebt, aber die Beziehung ist erst seit 11 Jahren.
Und dieses Musical hat bei dir so ein bisschen so einen Schalter umgelegt, dass du gesagt hast, die Musik, das ist mein Ding, ne?
Ja, es hat vor allem sowas ausgelöst nach dem Motto, ach so, man kann auf der Bühne stehen und dann hören einem Leute zu und klatschen, wenn man fertig ist. Das ist cool. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt einmal hier machen könnte, dann würde ich das noch mal ein paar Mal mehr machen. Und ich war nie der Typ, der jetzt die Gitarre genommen hätte und dir Wonderwall vorgesungen hätte, ohne dass du gefragt hättest. Es gibt ja so Leute, die kamen mit der Gitarre überall hin, ins Restaurant und ich singe euch jetzt was vor.
Ja.
Das habe ich immer gehasst. Und ich wollte nie der Typ sein, der Leuten damit auf die Nerven geht, sondern ich wollte das nur machen, wenn ich gefragt werde. Und in so einer Situation, wo Leute kommen und einem zugucken, fand ich das sehr angenehm und habe das sehr genossen.
Und man muss auch sagen, dass dein Auftritt damals auch sehr genossen wurde, Max und die Käsebande. Denn wir haben tatsächlich dahingehend eine Grußbotschaft für dich erhalten. Oh. Guck mal.
Ups, da hat mich doch jemand beim Klavierspielen gestört. Nee, mir ist gerade eingefallen, dass du eigentlich eher ein ruhiges Kind gewesen bist, ein stilles Kind. Du hast immer sehr genau beobachtet, hast immer zugeschaut, was machen die anderen. Und das versucht einfach immer möglichst toll umzusetzen. Und folgerichtig hast du dann natürlich auch diese Hauptrolle bekommen. Und wir haben ja neulich gemeinsam diese Fotos angeschaut, wie du da mit der Tanzlehrerin gearbeitet hast an diesem Rock'n'Roll, den du da tanzen musstest. Und da warst du selber sehr überrascht, wie ernst du das wirklich genommen hast. Und das ist eigentlich so das, was dich charakterisiert so als Kind. Naja, und dass dann da noch so was Schönes bei rausgekommen ist, das finde ich natürlich besonders toll. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß im Studio jetzt bei der Sendung und grüße dich aus Bochum und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Wie schön, geil. Das hat mich jetzt wirklich überrascht.
Musst du noch mal kurz erklären, wer das war.
Genau, das war Heike Trimpert. Heike Trimpert hat damals und auch immer noch in der Grundschule, wo ich war, eine leitende Rolle in einer musikalischen Form gehabt und hatte damals angefangen, diesen Chor in Bewegung, wo ich dann dieses Musical mitgespielt habe, ins Leben zu rufen. Und das war eigentlich was voll Untypisches, weil es war irgendwie so, abseits vom klassischen Unterricht, Musik machen zusammen auf eine ganz andere Art als im normalen Musikunterricht. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wie man gesehen hat, ich habe das auch sehr ernst genommen.
Ja.
Und es stimmte total, dass ich eigentlich total ruhig war. Wir hatten so ein paar Leute in der Klasse, die viel lauter waren und viel mehr gehört werden wollten oder sowas. Und ich wusste immer nicht so, warte mal, bin ich überhaupt, kann ich überhaupt singen, kann ich überhaupt das? Und Heike hat das damals irgendwie scheinbar erkannt oder auch dann gefördert. Und ich weiß, dass alle so ein bisschen überrascht waren, dass ich diese Hauptrolle bekommen habe. Und ich auch. Und dann habe ich das aber sehr ernst genommen. Und ich glaube, das war wirklich einer der Gründe, also wie so ein erster Dominostein, der gefallen ist, dass überhaupt der ganze Rest passieren konnte. Deshalb bin ich ihr sehr dankbar. Wir haben uns ein paar Mal jetzt getroffen, auch noch nachdem immer mehr verrückte Sachen in meinem Leben passiert sind. Und das ist immer schön, wieder gemeinsam zurückzublicken.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du da in Felbert bist, habe ich gehört, bist du auch gerne mal auf dem Bolzplatz, auf dem Fußballfeld. Kennst du dieses Kleinfeldfußball? Hast du das mal gemacht?
Also Kleinfeld, also ich weiß nicht genau, aber ich kenne auf jeden Fall kleines Feld mit weniger Spielern. Und
so, genau.
Das ist auch eher meine Art, weil es ist, glaube ich, sehr anstrengend trotzdem. Aber diese große Kondition, die habe ich nicht fürs große Feld. Das heißt, wenn ich spiele, immer nur auf dem kleinen Feld.
Aber ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich noch viel actionreicher, so ein Kleinfeldfußball. Also normalerweise ist ja so ein Fußballfeld über 100 Meter lang. Und in der Kleinfeldkategorie ist es nicht mal die Hälfte. Dementsprechend schnell und actionreich geht das natürlich zu, wie uns jetzt auch mal Christoph Hempka zeigen kann.
Oh Gott, viel Bewegung im Feld, viel Aktion, Finden einbauen. Ausruhen könnt ihr euch draußen, im Feld ist ein bisschen Alarm jetzt.
Marc Müller macht Druck, schon beim Warmspielen seines Teams FC One Football. Die Kleinfeldfußballer spielen in einer eigenen Liga, der Icon League. Hallenfußball aber anders.
Das eine ist, dass sich zunehmend Leute ein bisschen vom Großfeld abwenden, weil gerade die jüngere Generation nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne hat, weil die Spiele, wenn man jetzt nicht unbedingt Fan ist, auch nicht mehr so spektakulär sind. Und beim Kleinfeldfußball hat man einfach ja, ein ständiges Hin und Her. Es passiert viel mehr, es fallen mehr Tore, es ist mehr Entertainment, es ist einfach ein großes Spektakel.
Hallen-Events, bei denen ehemalige Fußballstars beteiligt sind. So auch in der Baller League, einer Konkurrenzliga. Nicht selten kommen 12.000 Zuschauer, auch wegen der großen Unterhaltung.
Gib diesem Mann ein Ordo! Tutti Frutti! 5-3 DNA! Das ist unsere Revanche!
Und dazu hat die Kombination, dass sich jetzt viele bekannte Leute, Influencer, Content Creator auch damit auseinandersetzen und somit schon eine große Zielgruppe und Reichweite mitbringen.
Kurze Sprints, schnelle Reaktionen, das ist Kleinfeldfußball. In der Icon League kommt noch etwas hinzu.
Der größte Unterschied ist erstmal eine Rundumbande. Das heißt, da kommt für Zuschauer natürlich so ein bisschen Budenzauber-Feeling auf, wie man es früher auch kannte. Dazu ist das Feld noch ein bisschen kleiner, aber die Tore sind unverhältnismäßig groß. Das heißt, es fallen extrem viele Tore schon mal. Und es gibt für einen bestimmten Zeitraum im Spiel Sonderregeln.
Sogenannte Gamechanger, zum Beispiel One-on-One, 1-gegen-1, Laufen bis zur Mittellinie, Ball in die Hand nehmen, verboten. Das Spiel soll unberechenbarer und spannender werden. Oder der Torwart tauscht für 2 Minuten mit einem Feldspieler.
Was natürlich bei den vielen Torszenen, die man so hat, eine große Herausforderung ist, dann vor allem für einen Feldspieler. Aber meistens hat man einen in der Truppe, der es so ein bisschen kann.
Unentschieden gibt es keine. Penalty-Schießen, wie beim Eishockey, bringt immer eine Entscheidung.
Ganz häufig sind die Spieler zu lange am Ball, machen noch eine Finte, vielleicht noch eine Finte. Und wenn der Abstand zu eng ist, kommen sie halt nicht mehr Mann vorbei oder der Winkel ist zu schlecht. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich, den richtigen Abstand zu haben, im richtigen Moment abzuschließen.
Zaungast beim Training in Göttingen ist auch der Bundestrainer der deutschen Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft. Seitdem es die Icon und Baller League gibt, verzeichnet Malte Fröhlich einen erhöhten Zulauf.
Früher haben wir auf dem Großfeld geschaut, aber es ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Hier spielen die Leute jede Woche, hier trainieren die Leute. Da sehen wir, ob sie das Spiel verstehen, was ihre Fähigkeiten sind in dem Spiel. Und das macht es uns deutlich leichter, den Kader zusammenzustellen.
Im Kader der Kleinfeld-Nationalmannschaft steht Benedikt Chandra, Student aus Göttingen, Kapitän des FC One Football.
Für dein Land spielen zu dürfen, ist erstmal schon eine Riesenehre. Und dann, man kommt rum. Also wir waren jetzt im Oman, in Moldawien, schon das dritte Mal. Jetzt fliegen wir Ende des Jahres nach Mexiko. Also man, was man da alles sehen darf, ist schon unfassbar cool. Das habe ich mir nie im Leben mal träumen lassen, dass man dann doch auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen dann nochmal zu so einer Ehre kommt.
Egal ob Icon oder Baller League oder klassisch auf dem Kleinfeld. Kurzweilig, actiongeladen, mal andere Regeln. So macht Fußball auch Spaß.
Ja, unser Gast heute, der hat auch mal über eine Fußballkarriere nachgedacht, aber er hat sich für die Musik entschieden. Gut gemacht, sagen auch die Gold- und Platin-Awards. Kamrat bei uns wird ihn jetzt unplugged, nur mit seiner Gitarre seinen neuesten Song Be Mine vorstellen. Viel Spaß.
You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? I can get you off my brain for more than 24 hours. Feel like I'm on a plane. I think I'm falling for you. I don't know what to say. You got me so overpowered. I'm feeling so overpowered when I'm with you. Life is like a summer day. I might be over dramatic, but tell me when it rains, will you be here with me too? I never felt this way, and now I'm trying not to panic. When I'm trying not to panic, I think of you. Oh, oh, you got me so high, got me so high. Would you be mine when the sun don't shine? You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? You got me so high, got me so high. Would you be mine when the sun don't shine? You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? I can get you off my mind. I just told my mama I was reading, I know it'd be alright. I know that we'll make it through, cause you're my ride or die. And this is more than a feeling, yeah, it's more than a feeling when I'm with you. Oh, oh, I'm going crazy, so tell me, am I crazy? Oh, I never felt this before, na 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 na. I don't know, maybe this is just a daydream. I don't know if I'm really yours. You got me so high, got me so high. Would you be mine when the sun don't shine? You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? You got me so high, got me so high. Would you be mine when the sun don't shine? You got me so high, got me so high. Would you be mine? Would you still be mine? So would you be mine? Would you still be mine? Say would you be mine? Would you still be mine?
Be Mine in der Unplugged-Version von Kamrat. Über 15 Millionen Mal wurde dieser Song schon gestreamt. So, wir haben ja hier unser Übergangsstudio. Und Kamrat musste gerade rübergehen in das andere Studio, weil wir von da eben diese Aktion immer machen. Deshalb wundern Sie sich nicht, dass er noch nicht hier sitzt. Er kommt gleich rüber. Und wenn Sie mehr von ihm sehen wollen, er ist auf zahlreichen Festivals unterwegs und Anfang nächsten Jahres, ab Februar, dann seine eigene Solo-Tour. Das war sehr schön. Vielen Dank. Ja, ist momentan so ein bisschen wuselig. Ich nehme in unseren zwei Räumen, wir bauen
um. Ich finde das gar nicht schlimm, ich finde das gut.
Ist so ein bisschen gemütlicher. Also auch wenn man das vielleicht jetzt mal so sieht, das ist auch relativ klein hier und so. Ne? Man fühlt sich so wohl, das passt auch zu so einem Unplugged-Konzert.
Voll, ich fand das sehr schön.
Du, sag mal, Be Mine, ne? Ist ja, es handelt von Bindungsangst. Und du sagst, gerade deine Generation hat das so ein bisschen. Im Gegensatz zu dir, wo du schon 11 Jahre mit deiner Freundin zusammen bist. Aber was meinst du, woran liegt das?
Nee, ich habe ja nur Glück gehabt, glaube ich. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Viele, auch von meinen Freunden, die sind wirklich so, ich habe jemanden kennengelernt und wir treffen uns jetzt seit, weiß ich nicht, ein paar Monaten. Und es fühlt sich richtig gut an, das macht Spaß. Und ich sage so, ja, dann seid ihr jetzt zusammen? Nee, wir wollen das nicht so nennen und lieber nicht. Und da denke ich mir immer so, ich halte das für Quatsch. Ich glaube, dass man auch ein bisschen was geben muss, um auch mehr nehmen zu können und um irgendwie gemeinsam was zu schaffen, wo man halt eben auch die schlechten Momente miteinander teilen kann und nicht sofort abhaut, wenn es nicht mehr läuft. Weil dann werden die schönen Momente schöner. Also das ist ja immer so, ne? Wenn man einmal hier unten zusammen war und dann wieder nach oben kommt, dann macht das viel mehr Spaß.
Sie supportet dich, glaube ich, auch viel, Theresa. Ne? So, mhm. Also zumindest mal, wenn man Videos von dir sieht, taucht sie auch immer mal wieder auf. Wie arbeitet ihr da zusammen?
Ich zwinge sie immer, dass sie auch Videos mit mir.
Ehrlich? Hat sie eigentlich gar nicht?
Nein, ich zwinge sie nicht. Aber es ist natürlich so, dass also Social Media ist ein großer Teil des Jobs mittlerweile geworden. Ne? Und es ist einfach so, dass genau solche Videos wirklich mein Beruf auch sind. Und dadurch, dass es auch sehr privat ist teilweise und natürlich auch bei so einem Beziehungssong sie auch eine Rolle spielt, frage ich dann immer sehr nett nach, ob sie dann auch eventuell Lust hätte, noch ein Video mitzumachen. Ja. Und sie macht das Gott sei Dank auch sehr gerne.
Ja, weil wenn du erzählst, du warst irgendwie zwei Wochen wieder nicht da, jetzt die ganzen Sommerfestivals, du bist ja nicht so oft zu Hause.
Also. Nee, ich bin nicht so oft zu Hause, aber also genau, wir sind auch oft zusammen weg. Sie kommt auch oft mal irgendwie ein Wochenende mit, wenn wir Shows spielen oder so. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so lange zusammen sind und so funktioniert das sehr, sehr gut, wie es jetzt gerade ist. Es ist natürlich manchmal so, dass man sich gerne mehr sehen wollen würde, aber wir versuchen die Zeit, wo wir uns sehen, dann eben auch so zu nutzen, dass man eben diese anderen Phasen irgendwie so ein bisschen ausgleicht. Aber natürlich ist es, glaube ich, für eine frische Beziehung wäre es mehr eine Challenge als für zwei Menschen, die jetzt schon seit 11 Jahren das zusammen probieren.
Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, eben was dir das bedeutet hat, damals in diesem Musical aufzutreten, eben als kleiner Steppke, das ein bisschen die Musikkarriere auch angetreten hat und dass das eben eine Leidenschaft geweckt hat. Und so ist es auch beim Eisenhans-Projekt. Das gibt es schon seit 32 Jahren in Hamburg. Und da geht es darum, Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, sich eben im Theater künstlerisch auszudrücken. Stefanie Kühne hat eine Probe besucht.
Mit dem Rollstuhl nicht durch eine Tür passen. Ein kaputter Aufzug, ein unüberwindbares Hindernis. Permanent auf Hilfe angewiesen sein, für diese inklusive Theatergruppe ist das Alltag. Und deswegen haben sie sich künstlerisch mit den Themen Wohnen und Leben mit Behinderung beschäftigt.
Jeder hat so bestimmte Vorstellungen, wie er quasi leben möchte. Und deswegen beleuchten wir dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und damit quasi die Leute unsere Nöte und uns auch speziell als Person besser kennenlernen.
Luca kam 2 Monate zu früh auf die Welt. Wegen eines Sauerstoffmangels sitzt er heute im Rollstuhl. Trotzdem kann er alleine wohnen, in einer ambulanten Wohnanlage.
Das sind ungefähr hier 39 Quadratmeter. Hier habe ich echt gut für mich alleine Platz. Hier ist mein Schreibtisch, wo meine ganzen Gadgets drauf sind. Ich fühle mich eigentlich überall froh und freue mich immer, wenn ich hier drin sein kann.
Seit 5 Jahren geht's für Luca jeden Montag zur Theaterprobe. Klingt einfach, bedeutet für ihn aber eine Menge Organisation. Ohne Assistent Jörg geht für den 28-Jährigen gar nichts.
Achtung, ich zerre.
Hier. Zerre an mir.
Ich zerre an dir.
Betreuer Jörg kümmert sich auch um Lukas Nachbar Arne, der ebenfalls in der Theatergruppe ist.
Jetzt fahren wir los zur U-Bahn, um dann zum Borgweg zur Probe zu kommen. Oh, jetzt sieht man mein Gesicht nicht mehr.
Einen Assistenten für Freizeitaktivitäten zu haben, das ist gar nicht selbstverständlich. Zahlreiche Anträge musste Luca stellen. Nach einem Casting entschied er sich für Jörg. 10 Stunden verbringt er jede Woche mit ihm.
Die Chemie muss stimmen, weil man verbringt ja einfach eben jetzt in unserem Fall auch Freizeit zusammen. Und das soll ja auch irgendwie Spaß machen, wenn man da jetzt mit jemandem, wie mit einem ungeliebten Kollegen, das würde, glaube ich, gar keinen Sinn machen.
Assistenten, beengte Wohnverhältnisse, all dies thematisieren die Laienschauspieler und Schauspielerinnen in ihrem Stück, das sie selbst entwickelt haben.
Das sind also Dinge, die ich auch schon bei der Ankunft der einzelnen Teilnehmenden in jeder Probe mitbekomme. Und die mich auch schon seit vielen Jahren begleiten. Deswegen habe ich das dies Jahr mal groß gemacht.
Ende Juni gab es 2 Aufführungen vor Publikum. Eine davon hier in diesem Innenhof der Interessenvertretung Leben mit Behinderung. Eine weitere bei Arne und Luca in der Wohngruppe. Mit seiner Kunst will Luca nicht nur aufrütteln, er hat auch einen großen Wunsch.
Ich würde eigentlich gerne erreichen, dass es normal wird, dass Menschen mit Handicap, die Lust haben, Theater zu spielen, auch selbstverständlicher auf Theaterbühnen zu sehen sind.
Du hast uns deine Kunst mitgebracht, gerade schon Be Mine Unplugged gespielt. EPs, sagst du schon, ist die Zukunft, keine Alben mehr, ne? Also weil es schneller geht, weil du den Leuten schneller was geben kannst von deinen neuen Songs? Oder?
Ja, also für mich ist es auf jeden Fall so, dass also Musik ist ja eh alles, ist ja eh alles schneller geworden, ne? Durch Social Media und so. Also manche Songs sind ja 2 Wochen der größte Hit und danach interessiert sich keiner mehr dafür. Und das ist natürlich nicht das Ziel, aber die Realität ist, alles ist schnelllebig. Und ich glaube, in der Zeit ist es schön, in Form von EPs, den Fans trotzdem was geben zu können, was mehr ist als nur ein Song, was aber immer aktuell ist. So ein Album muss halt 6 Monate vorher fertig haben. Man muss auch sagen, CDs und Platten werden einfach nicht mehr so viel gekauft, dass das auch sich wahnsinnig lohnt. Das heißt, man muss irgendwie einen Weg finden, wie man das zusammenkriegt. Und ich finde, mehrere EPs machen einfach irgendwie spannender als ein großes Album.
Und bei einem bin ich mir ganz sicher, wenn du jetzt in Velbert, das ist, glaube ich, so ein Highlight, oder? Dieses Sommerkonzert da, und da wird jeder jeden Text kennen, oder?
Ich hoffe, ich bin sehr gespannt. Es kommen ganz viele Freunde und Familie, es ist mein größtes Solokonzert bisher in meiner Heimatstadt und das ist natürlich so ein Kreis, der sich schließt, weil ich habe in dieser Stadt schon auf vielen Stadtfesten und sowas gespielt. Jetzt mein eigenes größtes Konzert dort spielen zu können, ist natürlich schon cool und ja, mal gucken. Ich erwarte natürlich von den Velbertern einiges.
Aber es muss doch total das komische Gefühl sein, wenn dann da Tausende stehen.
Ich bin total gespannt. Also ich tatsächlich muss ich auch
sagen. Ganze Verwandtschaft in der ersten Reihe.
Ja, aber das ist normalerweise, wenn man jetzt Konzerte spielt, natürlich rechnet man im besten Fall damit, dass Menschen da stehen. Aber jetzt gerade ist natürlich bei Velbert so, da stehen erstmal viele Menschen, die ich schon lange kenne. Ich fahre ja wirklich von mir zu Hause 5 Minuten oder 10 Minuten zu der Location. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es mache. Ja, fahre ich mit dem Auto oder wie, fahre ich mit dem Fahrrad? Keine Ahnung. Also da werde ich mal sehen, das ist für mich schon im positiven Sinne ungewohnt. Deshalb ist es aber auch so besonders.
Auf jeden Fall. Aber vielen Dank, dass du vom Lago Maggiore noch hierher gefahren bist.
Ja, ich hab euch zu danken.
Spät, dass du uns besucht hast hier auf dem roten Sofa. Morgen bei uns zu Gast Robin Alexander, Journalist und stellvertretender Chefredakteur der Welt. Eben mit einem Blick auf die Politik. Das wird auf jeden Fall spannend. Also bis morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und an dich vielen Dank auch für den tollen Auftritt hier.
Ja, ey, ich hab's zu danken.
In unserem neuen Studio. Übergang.